Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Der Hupe.
Hallo Sebastian.
Hallo Clemens.
Heute sprechen wir über elektrische Sportwägen. Da gibt es ein paar und da kommen ein paar sehr interessante Modelle. Aber zuerst interessiert mich natürlich, Sebastian, was hat dich denn bewegt?
Was hat mich bewegt? Diesmal hat, also ausnahmsweise nicht bewegt, nicht bewegt, so rum. Das hatten wir ja jetzt auch schon ein paar Mal. Mich haben verschiedene Motorräder bewegt. Ich war nämlich mit dem Lukas ein bisschen unterwegs im Schwarzwald und in der Schweiz und so. Und dabei sind wir mehr oder weniger zufällig an dem Wochenende unterwegs gewesen, wo das Touratech Travel Event stattgefunden hat. Zur Erinnerung, du hast Touratech ja mal so sehr schön betitelt als den größten Hersteller von Zusatzgewichten für Motorräder.
Ja, gibt es mittlerweile größere, ich glaube nicht.
Ich weiß es nicht.
Also in Deutschland nicht.
Wahrscheinlich nicht, nee. Dann haben wir gedacht, ach komm, dann ist ja hier in der Nähe, dann fahren wir einfach auch da mal vorbei und gucken uns das mal ein bisschen an. Und dann waren wir, glaube ich, am Sonntag da, was auch ein ganz guter Tag ist, weil Sonntag ist dann relativ wenig los gewesen, es ist ruhiger geworden. Wenn man natürlich jetzt Party machen will, dann kann man da auch samstags hin und sowas. Nein, aber ein ganz schönes Event, tatsächlich auch ein paar Leute zufällig getroffen. Schönen Gruß an der Stelle auch an den Kai von Royal Enfield. Und im Zuge des Events dann einfach da auch noch ein paar Motorräder gefahren, was auch ganz nett war. Ich habe es nämlich dann damit auch endlich das erste Mal auf die V100 Mandello geschafft, für die ja schon seit längerem mein Herz schlägt.
Ja, und wie war sie?
Grandios schöner Motor. Das kann man schon mal direkt festhalten. Wirklich ein sehr, sehr toll, sehr fein gemachter Motor. Auch wenn es nicht mehr so ganz der Oldschool luftgekühlte V2 ist und sowas. Ich finde, den haben sie trotzdem gut gebaut, dass er immer noch schönen Charakter hat, immer noch sehr, sich besonders anfühlt. Und ich bin momentan so ein bisschen auf einer Suche. Ich glaube, beim letzten Podcast hatte ich das ja schon erzählt, nach einem Motorrad, dass du auch mal, wenn es sein muss, ein bisschen sportlich bewegen kannst, das aber gleichzeitig auch einen Charakter hat, dass du selbst beim gemütlicheren Fahren einfach ein besonderes Gefühl hast. Also, dass du dich einfach da wohlfühlst und denkst, ja, das ist schon schön hier. Und das macht sie echt gut. Ich bin sie jetzt leider zu kurz gefahren, um da jetzt ganz viel über sie sagen oder erzählen zu können.
Bist du mal so eine alte Guzzi gefahren, weil du von Charakter und so, ja. Nee. Ich denke, die neue Guzzi ist besser als die alten. Das werden die alten Guzzisten jetzt nicht so gern hören, aber die es gab einen technischen Fortschritt auch bei Guzzi und das neue Motorrad, haben ja viele gesagt, das ist gut gelungen und fährt besser als die alten Motorräder. Muss man jetzt nicht verklären, die Vergangenheit.
Ja, ich glaube, du hast auch im Podcast schon mal die Geschichte von der V7 erzählt, ne, die du nicht fahren wolltest.
Ja, wobei, das war ja keine alte, die war einfach nur halt scheußlich.
Ja, okay.
Also,
ja.
Jetzt mittlerweile, wir haben einen großen V7-Fan bei Heise, nämlich den Florian, der fährt eine und mag sie und will jetzt auch die neue testen und so weiter. Und der spricht davon, dass es mittlerweile ist es einfach ein ausgereiftes, schönes Motorrad. Ich hatte da für dieses spezielle Modell einfach keine Geduld und vielleicht auch nicht genug Geduld und schon gar keine Liebe für Duschkabinenplastik. Aber es ist vorbei und ich bin genauso gespannt wie du auf ein paar Kilometer auf der neuen Guzzi, der großen.
Ja, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Getriebe auch lässt sich ganz ordentlich schalten, ein bisschen knorpeliger, Quickshifter, aber habe ich auch schon schlimmer erlebt. Und naja, sie sieht halt einfach wunderschön aus. Zum Handling war tatsächlich jetzt zu wenig zu sagen, war keine gute Strecke, die ich da erwischt habe, um sie da mal zu fahren. Aber es war auf jeden Fall gut genug, um zu sagen, jo, die möchte ich nochmal in Ruhe fahren, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ob das was für mich wäre. Ein anderes solches Motorrad, das bei mir schon ganz lange auf der Liste stand, war die Suzuki GSX S1000 GX. Das ist ja dieser Tallrounder auf Basis der GSX 1000.
Ja. Und wieso steht die bei dir auf der Liste? Auf welcher Liste steht sie überhaupt auf der Liste? Reise, Ausleihen oder?
Nee, auf beiden Listen. Ich dachte so, das ist vielleicht ein cooles Motorrad. Ich mag ja durchaus diese Tallrounder und Nee, die ist überhaupt nicht meins, habe ich dann festgestellt. Den Motor, ich glaube, ich hatte ja auch schon mal erzählt von der GSX 1000S. Den Motor, den kennen wir ja, das ist ja dieser K5-Motor, den Suzuki ursprünglich aus der Super Gixxer geholt hat, dann ein bisschen runtergetunt hat und so. Super Motor, ohne Frage. Aber der ganze Rest an der 1000 GX hat mir, muss ich sagen, überhaupt nicht zugesagt. Sehr, sehr schwammiger Druckpunkt an der Bremse, obwohl da teures Brembo-Material verbaut ist, mit Radialpumpe und allem. Und dann hat trotzdem seltsamerweise so ein schwammiger Druckpunkt irgendwie. Das Komischste fand ich tatsächlich das Fahrwerk. Obwohl dieses aktive, ich weiß nicht, wie Suzuki das nennt, Sky Active Fahrwerk oder irgendwas hat, aktiv geregelte Dämpfung, die taucht beim Bremsen vorne derart ein, das fühlt sich einfach nicht gut an. Also es fühlt sich eher an, als fährst du eine Reise-Enduro. Ich weiß, Tallrounder sind höher, aber so das Gefühl hatte ich zum Beispiel bei einer Tracer GT, Tracer 9 GT oder sowas nicht so stark. Und das hat sich dann alles ein bisschen komisch angefühlt. Dann den Quickshifter fand ich für einen Vierzylinder gar nicht mal so gut. Und dann, was mich am meisten gestört hat, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen so eine aktuelle Motorradkrankheit immer wieder. Auf der Landstraße macht es ja Spaß, wenn du einen Motor hast, den du so ein bisschen auch, oder wenn du ein Motorrad hast, dass du einfach auch ein bisschen ausfringen kannst. Jetzt kann ich natürlich Schwarzwald-Hochstraße, solche Strecken, kann ich mit 200 lang prügeln. Das kann man machen, ist aber halt kacke. Und du kennst ja auch die Straßen hier in der Eifel. Das sind ja dann eher so diese kleinen Sträßchen, auf denen es dann Spaß macht. Wenn du dann aber einen Motor hast, wo du im zweiten Gang bei 180 im Begrenzer bist, dann, weiß ich nicht, geht da dieser Fahrspaß für mich zumindest persönlich verloren. Also wenn du quasi alles einfach im zweiten Gang fahren kannst und da überhaupt kein Schalten hast und vor allem auch erst ja ein bisschen Drehzahl machen musst, dass du den Motor auch wirklich ausfahren kannst mit der Leistung, die er hat.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also das ist ein bisschen ein Luxusproblem, wo man denkt, man hat so viel Leistung, aber das hat auch ein bisschen was mit dem Abgasverhalten und Homologation zu tun, dass halt viele von diesen kräftigen Motoren halt untenrum komplette Luftpumpen sind. Und ich habe das bei Kawasaki mal gemerkt, dass es wirklich, weil die das nicht besser hinkriegen mit der Homologation für Lärm. Die ZX-10R, die damalige, die haben alle im Test als Luftpumpe beschrieben und das war sie leider auch. Also sie hatte über 200 PS und war trotzdem eine Luftpumpe. Das ist halt, weil die Leistung erst wirklich auf Drehzahl kommt. Mhm. Und dann hast du gedacht, wie ist das so spitz ausgelegt? Dann hat Kawasaki aber die Rennstreckenversion von dem Ding gezeigt und hast du plötzlich richtig Fleisch und hast gesagt, nee, das ist keine Motorauslegungssache. Der Motor hat Fleisch in unten Mitte, nur das hat Cover halt nicht hingekriegt mit, dass sie das darstellen konnten, legal bei Messlautstärke. Mhm. Und Suzuki dann auch nicht. Und Honda hat das Problem oft noch schlimmer bei den Fireblades gehabt. Die haben wirklich so die Drehmomentkurve geht da runter in dem Bereich. Und so, also es ist ein seltsames Problem. Dann, weil sie dann lieber einen kleineren Motor, der dann halt schön durchzieht.
Richtig, ja. Wie zum Beispiel den von der Aprilia Tuono Factory, also die 660er, die ich auch dann noch fahren konnte. Da, Halleluja. Was für ein Motor, was für ein Fahrwerk.
Ja, die kleinen sind auch, und die sind zuverlässig, die kleinen 660er.
Ja, und ja, das ist eigentlich genau das, was ich mir wünschen würde, so ein Fahrwerk und ein Motor, also das Gesamtpaket, wo du einfach auch auf engen, kleinen Landstraßen richtig viel Fahrspaß hast. Und gleichzeitig muss man auch sagen, selbst wenn du jetzt ein bisschen gediegener mit der fährst, hast du halt trotzdem auch einfach einen Motor, der cool ist, der sich gut anfühlt, ja, wo du auch beim Cruisen denkst, schon cooler Motor.
Könntest du auch als Tallrounder haben, ne? Mit der Touareg.
Das stimmt sogar tatsächlich, richtig. Weil leider muss ich sagen, bei der Tuono war mir die Ergonomie ein bisschen zu schwierig. Da bin ich wahrscheinlich so 5 bis 10 Zentimeter zu groß für. Aber sonst echt phänomenales Motorrad. Die hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Die 1000 GX war damit für mich erstmal raus. Das war nix. Ich bin in dem Zug dann auch noch die Triumph Scrambler 1200 gefahren, einfach weil ich die cool fand. Hat sich bestätigt, geiler Motor. Kein Heizmotorrad, einfach eher was zum Dahingleiten, aber macht halt richtig viel Spaß mit dem Motor. Und tatsächlich bin ich auch noch ganz kurz eine Runde mit der Roy Enfield Bear 650 gefahren. Mhm. Das ist ja Guerilla 650, Entschuldigung. Guerilla 650 oder Bear 650? Ich bin jetzt gerade wieder durcheinander. Diesen Scrambler auf Basis der Intercontinental GT, die wir ja auch in unserem Test in England dabei hatten.
Ja, mit dem Motor auch.
Genau, richtig, auch mit dem Motor. Und ja, war cool. Die haben inzwischen auch das Mapping optimiert. Also du kriegst sie nicht mehr mit kurzen Gasstößen abgestorben.
Oh, okay.
Ja, es ist
Sie haben deinen Test gelesen.
Möglicherweise. Ganz brauchbares Handling auch. Und klar, es ist jetzt eher ein Motorrad auch. Das ist jetzt kein Heizmotorrad, aber ich muss echt sagen, ein ziemlich cooles Alltagsmotorrad. Also für die alltäglichen Fahrten, du gehst damit irgendwie mal kurz was einkaufen, du fährst hier mal eben irgendwie so ein bisschen durch die Eifel und sowas. Eigentlich ein echt nettes Motorrad. Also, und optisch muss man sagen, über Scrambler kann man jetzt immer streiten, natürlich, ob das jetzt was für einen ist oder nicht. Aber optisch finde ich die echt cool gemacht. Also, da haben sie schön in die Designkiste gegriffen, um da ein paar coole Elemente reinzubringen.
Ja, vielleicht können wir es verlinken in den Shownotes.
Mhm. Ja, genau.
Also Bilder zu den Motorrädern, die
genau
besprochen ist.
Das werde ich auf jeden Fall mal reinpacken. Die Bear 650 war das, genau. Bear, nicht Guerilla. Ja, war cool. War ein schönes Event, hat echt Spaß gemacht. Essen war ganz vernünftig, was es da gab. Also ich kann eine Empfehlung grundsätzlich erstmal aussprechen, auch wenn man jetzt nichts mit Touratech anzufangen weiß, kann man da definitiv mal hingehen, das Event mitnehmen, schöne Location mitten im Schwarzwald, angenehme Leute, lecker Essen, coole Motorräder. Was willst du mehr?
Ja. Nee, du, ich war da noch nie. Ich stell's mir auch ganz, ich war noch nie da, aber ich stell's mir ganz nett vor auch.
Ja, doch, muss man sagen. Ein bisschen wie BMW Motorrad Days in kleiner. Und damit auch ein bisschen weniger anstrengend vielleicht auch manchmal.
Also ich hab noch nie was bei Touratech gekauft. Ich habe es auch nicht vor. Aber ich muss sagen, ich kenne nur nette Leute, die bei Touratech arbeiten. Und ich kenne nur nette Leute, die bei Touratech kaufen bis jetzt. Hm. Also ich würde da, denke ich, auch Spaß haben.
Ja, doch, das glaube ich auch. Und wie gesagt, wenn man auch mal was Probe fahren möchte, es war wirklich ein extrem, extrem großer Ausfall an Motorradherstellern da. Also ich würde sagen, von allen solchen Events, die ich kenne und wo ich auch schon war, mit die größte Auswahl. Also es war, Yamaha waren vor Ort, Honda waren vor Ort, Ducati war die eine Ausnahme sozusagen, die nicht vor Ort waren. Triumph waren da, Harley Davidson waren da, Suzuki waren da, Moto Guzzi waren da, Aprilia war da, Royal Enfield, Zero. Also es war wirklich eine sehr, sehr große Auswahl an Herstellern vor Ort.
Das klingt gut.
BMW natürlich, ganz offensichtlich. Natürlich hätte ich jetzt was vergessen, aber gut. Ja, was hat dich bewegt, Clemens?
The Rage.
Oha, okay. Wir schmeißen den Schreibtisch um.
Ich habe mich tatsächlich etwas geärgert. Also ich teste ja seit langer Zeit Elektrofahrzeuge, auch Zweiräder, und ich habe immer mal wieder so große Roller, die ich teste, und leider sind die alle scheiße. Ich hatte kurz zuvor die Can-Am Origin. Das ist mehr oder weniger so, wie es halt ist von den Eckdaten. Das ist halt eine Reiseenduro, aber mit der kannst du halt nicht reisen, weil die fährt so 80 bis 100 Kilometer weit. Und lädt dann mit maximal 6,6 kW, und dann, wenn die Ladesäule wenn die Ladesäule vom Anschluss her auf die Schieflast achten muss, dann lädt sie nur mit 4,8 kW und im Haus auch. Also so, das ist alles das kann nur scheitern. Ist aber für mich nicht so schlimm, weil das Ding funktioniert gut. Also das ist jetzt keine Überraschung von in den Parametern, wie es ist. Das sind halt so Details. Das hat mir ganz gut gefallen. Das hat Spaß gemacht und so. Bei den Rollern ist das aber was anderes. Ich nenne jetzt keinen Namen. Ich will niemanden in die Pfanne hauen. Aber ich habe jetzt einen Roller und ein Motorrad von einem Hersteller, und also so kleine. Und ich habe echt gesagt, auf dem Niveau machen wir den Test nicht. Das ist für euch scheiße, weil da muss ich nur kritisieren, weil jede Kritik muss ich ja begründen. Und für uns ist auch scheiße, weil dann fragen sich die Leser, der hat ja nur zu meckern, weil ich ja, wie gesagt, alles, was ich kritisiere, muss ich begründen. Alles, was gut ist, nehmen die Leute so. Und vielleicht können mir die Leser und Zuhörer einfach mal ein bisschen ihre Erfahrungen mit E-Rollern schreiben, also die welche haben, also E-Großroller, die 100 km/h fahren. Also alles, was ich bisher getestet habe, war sehr schlecht, mit der einen Ausnahme BMW.
Wollte gerade sagen, ne?
Und der BMW ist zwar gut, aber natürlich ist er auch der teuerste. Der ist halt auf dem Niveau, wie halt bei BMW auch die kleinen Motorräder sind. Das funktioniert echt gut und es macht auch Spaß. Aber in anderen ist so, da geht plötzlich einfach, schaltet sich das Ding aus, während noch 17% Restakku stehen. Das andere haut dir irgendwie vom Fahrwerk alles irgendwie, schüttelst dir durch und haut dir alles kaputt. Und dann viele fahren gar keine 100, sondern dann steht da 80 und 90 und so ein Quatsch. Die hole ich dann erst gar nicht. Also bei dem Stand, der fährt 110, ist auch gut. Aber da war es so, dass das Gasgriff-Mapping so ist, das ist, du hast halt keine Kurve, sondern du hast so eine Treppe. Also das ist irgendwo eine Treppenstufe, die geht von 0 auf 100% innerhalb von 2 Grad Gasgriff-Drehwinkel. So. Und dann halt kannst du das noch höher schalten, bis hin in einen Race-Modus mit Lap-Timer oder so, was total absurd ist für ein Ding, was mit Mühe und Not 100 fährt. Und dann wird's noch enger und geht dann auf 1 Grad runter. Und dieser Punkt, wo die Stufe ist auf dem Gasgriff, der ist auch nicht immer an der gleichen Stelle, der wandert auch so, je nach irgendwie Fahrzeugzustand. Es kann aber auch sein, dass es einfach die Traktionskontrolle ist. Auf jeden Fall, das habe ich dann wirklich gesagt, wir machen den Test erst gar nicht, das lohnt sich nicht. Ein Verriss ist immer sehr aufwendig, weil da muss alles stimmen. Und die Leser, wie gesagt, fragen sich und deswegen. Also schickt mir mal bitte eure Erfahrungen mit so E-Rollern und bitte ehrlich sein. Also so auch, was ihr so einen Kontext habt. Ich kann mir vorstellen, wie das nämlich passiert, nämlich, dass halt Leute das kaufen, die halt wenig Kontext haben. Wenn das erste elektrische Fahrzeug ist, Zweirad, das man fährt, dann denkt man, ah ja, es fährt ja irgendwie. Aber wenn man ein bisschen halt sieht, irgendwie, wie es gehen kann, das ist ja kein Hexenwerk. Ein elektrisches Gasgriff-Mapping zu bauen, ist wirklich kein Hexenwerk. Ich frage mich, wieso das nicht geklappt hat. Also, das ist seit, bei dem Hersteller hatte ich schon mal eins, habe ich gesagt, also mit so einem Gasmapping teste ich kein Modell mehr bei dir. Sag mir, wenn du es in den Griff gekriegt hast und dann machen wir das, den nächsten Test. Aber ich weiß gar nicht, was das Problem ist, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das kommt. Und dann auch so, weißt du, so Sachen wie mit extremer Verbrauch. Also Motorrad, ich habe nach 28 Kilometern ist er halt bei 38%. Und das ist so ein Landstraßenmotorrad mit A1-Zulassung, wo ich denke, wohin soll ich denn da fahren? Ja. Und dann Ladeleistung. Der Roller 300 Watt und das Motorrad, glaube ich, auch 300 oder 500 Watt. Das heißt, weißt du, so, die haben so einen eigenen Ladestecker und so ein ganz kleines Ladegerät. Also es ist alles so, weiß ich nicht, halbe Nennleistung von einer normalen 125er des Motorrads. Also normalerweise kannst du ja mit E-Boost-Leistung, kurzzeitige Leistung oder so, kannst du ja weit, weit, weil es ja nicht reguliert ist, ist ja nur Dauerleistung reguliert, kannst du ja weit über die Nennleistung von 11 kW rausgehen. Mhm. Also schwierig alles. Das hat mich schon bewegt, weil es davon so viele gibt. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Markt einfach klein. Vielleicht ist die Erwartung einfach sehr gering. Also vielleicht könnt ihr mir da helfen. Sagt mir mal eure Gedanken dazu. Würde mich wirklich interessieren.
Die Frage wäre jetzt, also gut, na ja gut, wir sprechen ja immerhin von den Großrollern, ne?
Wir sprechen von Großrollern für 100 km/h. Ich wohne hier ganz weit draußen und deshalb ist die Einschränkung, ich teste halt Sachen, die 100 fahren. Ich habe jetzt auch aufgehört, die unter 100 Dinge zu fahren. Bei denen kommt nämlich noch dazu, wenn die zum Beispiel auf 90 km/h oder 95, dann ist es, ist ja der Begriff des Motorkennfelds bei Elektromotoren ein bisschen geläufig? Also vielleicht ist es den Zuhörern nicht so geläufig. Also du hast bei Elektromotoren auch ein Kennfeld und nicht alle Bereiche sind gleich effizient. Und dann hast du auch bei Elektromotoren eine Auslegung Und so ähnlich wie die Lastbereiche beim Benzin, hast du eine Auslegung. Und dann hast du natürlich dein am Ende guckst halt, dass es da reinpasst. Das führt aber dazu, dass halt Maschinen, die halt auf 90 km/h Endgeschwindigkeit ausgelegt sind, dass die dann oft da in einem Effizienzbereich hängen, wo der Motor brutal ineffizient wird und auch dann brutal heiß wird, weil ineffizient heiß, der Rest geht in Wärme. Und dann verbrauchen die Dinger halt brutal. Und das ist halt zum Beispiel bei dem Motorrad auch so. Und dann hast du halt, du kommst dann nicht ansatzmäßig so weit, wie da draufsteht irgendwie so. Und es ist dann auch, weißt du, die Dinger kosten ja ein Mehrfaches von Benzinrollern. Dann ist das auch mit den Betriebskosten irgendwie, je mehr die brauchen, umso komischer ist halt mit den Betriebskosten, wenn du dir die ganzen Einschränkungen halt anschaust. Also es ist schwierig und viele Leute warten dann auch auf, oh, das klingt gut, mit so Großröhren, die 100 fahren. Also ich merke es in den Foren immer, ja, das und das kommende Modell kriegt gut. Ich habe es in meinem Kollegen Jan Rosenhoff, der arbeitet bei einer Zeitschrift B2B, ist ein Kfz-Betrieb und testet auch Motorräder. Der hat sich jetzt auf den Horwin, so ein kräftiger Großroller, hat er hingewiesen und habe ich mich auch darauf gefreut, aber ich habe gesagt, mittlerweile fehlt mir die Hoffnung, dass das irgendwie was Gescheites ist. Ich habe jetzt zu viel Scheiße gesehen einfach.
Und das ist ja eigentlich erstaunlich, weil deswegen hatte ich vorhin auch extra nochmal gefragt, bei den Großrollern würde man ja denken, ist das eher machbar, weil ich meine, bei den kleinen Rollern, da ist ja auch in der Vergangenheit immer schon ganz viel, da gab es das, was immer so gerne als die China-Kracher benannt wurden und sowas. Also das, was dann die Jugendlichen dann halt so fahren, sind dann irgendwelche relativ, ja, in fragwürdiger Qualität oft gewesen. Irgendwelche Kleinroller, die müssen aber halt auch super billig sein und. Bei den Großrollern hätte ich jetzt vermutet, wird das ein bisschen besser klappen, aber...
Das ist ja auch meine Hoffnung. Ich hole ja nichts, wo ich denke, das ist scheiße, sondern ich hole was, wo ich denke, das wird schon einigermaßen funktionieren. Es ist ja auch zum Beispiel mit Gasgriff, also mit so einer fast einer Stufe, wo man schlecht dosieren kann, ist ja auch dann, weißt du, inhärent gefährlicher, als wenn du ein schönes Gasgriff-Mapping einfach hast.
Ja.
Das ist ganz schwer zu bedienen. Also, weißt du, das hackt dann rein und guck, guck, also wer elektrisch konstant verruckeln irgendwie im Zusammenspiel von halt Traktionskontrolle und diesen komischen Gasgriff-Setting und so. Also ganz, ganz komische Sachen. Und ja, wie gesagt, der eine, jetzt ist es ein anderes Modell gewesen, einer ist, dann den habe ich gesagt, ich fahre jetzt halt runter und laden dann auf, wegen halt ungefähr Reichweite abschätzen und dann bei 17% so einfach ausgegangen. Mitten in der Kurve, einfach klack aus.
Aha.
Also das sind so Sachen, die passieren einfach bei BMW nicht, aus dem Grund, dass die halt gescheit testen. Mhm. Diese Rollerhersteller, die testen halt auch, aber die testen nicht, wie ein Motorradhersteller testet. Und dann würde ich allen sagen, die interessiert sind. Also mein Tipp, das sage ich mir das gleiche, mein Tipp ist, wenn ihr euch für einen Großroller interessiert, guckt, ob ihr einen gebrauchten BMW-elektrischen Großroller schießen könnt. Die kosten zwar genauso viel wie die neuen anderen, die sind aber 10-mal besser. Mhm. Auch gebraucht. Weil die aus dem einfachen Grund, die funktionieren und die funktionieren sicher und die anderen halt nicht.
Ja.
Vielleicht bin ich aber auch zu anspruchsvoll. Ich hab den Ruf, dass ich, ich sehe das ganz entspannt als Chance. Ich habe den Ruf, dass bei mir immer alles kaputt geht. Das ist natürlich eine Fehleinschätzung der Realität. Ich bemerke es was anderes, nämlich die meisten Leute bemerken Sachen nicht, die nicht funktionieren. Weißt du, mein Job ist ja darauf zu gucken, was funktioniert, was nicht. Und dann wirst du trainiert. Das ist wie in der Qualitätssicherung und so. Das ist auch ganz gefährlich, weil wenn mir jemand einen Witz schickt, dann sehe ich immer gleich das Komma, das da fehlt, weil du auf Fehler geeicht wirst. Und dann muss man aufpassen, dass man nicht zu einem negativen Menschen wird, weißt du?
Mhm.
Weil das ja der Job ist.
Naja.
Die meisten Menschen merken das nicht. Ich war schon oft im Auto mit Kollegen gesessen. Und also das Beste war, das erzähle ich öfter, bei einem Jaguar-Test sind wir gefahren, fällt das Infotainment-System komplett aus, ist aus. Und ich zeige es dem Kollegen so und er lacht so und wir lachen so ein bisschen drüber. Und dann nach 5 Minuten hat der Watchdog das System neu gestellt und dann war es wieder so. Und dann halten wir an. Und dann sagt er, ah ja, das hat doch jetzt alles gut funktioniert. Und sage ich, ja, bis aufs Infotainment-System. Und er sagt, ja, was war da? Hatte ich ja komplett schon wieder vergessen. Und und das ist ja schon jemand, der hat ja schon den gleichen Job wie ich. Wenn jetzt ein normaler Kunde oder so, der merkt das dann halt, ich denke immer, der merkt es halt dann im Alltag doch irgendwann, wenn das Ding öfter ausfällt. Ja. Aber das war ja bei Jaguar einige Zeit lang so, dass die Infotainment-Konsole, die konnte dir tatsächlich zwischendrin schon mal einfach komplett ausfallen und dann musstest du halt wirklich 5 bis 10 Minuten warten, bis der Watchdog das Ding neu startet.
Ja. Ich hatte, glaube ich, mal davon erzählt, dass ich mit einem Renault Megane S ein ähnliches Problem hatte und da hat sich das nicht in irgendeiner Form neu gestartet und das Navi ist sogar dann aufgrund des Einfrierens angeblieben, obwohl das Auto aus war und selbst nachdem nach ein paar Minuten eigentlich das Bordnetz ausschalten sollte, ist es immer noch angeblieben. Ich musste also die Batterie vom Auto klemmen, um das Ding neu zu starten.
Ja, ich hatte es bei mir, habe ich auch schon gesagt, hatte ich auch mal, aber da hat sich selber noch irgendwann gefangen.
Ja.
Naja, also naja. Gerne eure Eindrücke dazu sagen und gerne auch sagen, das macht mir alles nichts und ich find's gut, ich habe in langjährigem Alter keine Probleme und so. Also ich will es wirklich hören, ich will mich ein bisschen drauf eichen. Aber ich habe jetzt keine große Motivation. Ich habe auch auf Facebook schon die Umfrage gestellt. Ich habe bisher keine große Motivation, nochmal solche Zweifelkandidaten zu holen.
Ja, kann ich verstehen, ja. Naja, bin gespannt. Mal gucken, was unsere ZuhörerInnen dazu sagen. An der Stelle vielleicht noch ein ganz kurzes Dankeschön. Auch übrigens auf unsere letzte Folge gab es nämlich auch einige Kommentare und Einwürfe. Nichts, das wir jetzt, glaube ich, explizit hier besprechen müssen, aber hat uns sehr gefreut. Ich habe ja auch auf eigentlich alles geantwortet. Also danke fürs rege Mitdiskutieren.
Ah ja. Ja, danke fürs Mitdiskutieren. Das musst du mir doch auch zeigen.
Ja, das habe ich zu spät dran gedacht.
Okay.
Gut.
Dann gehen wir mal zu den elektrischen Autos endlich.
Genau, gehen wir zu den elektrischen Autos.
Wollen wir ich umreiße jetzt mal das Grundthema. Also ich würde sagen, der elektrische PKW als Technologie ist technisch ausgereift und braucht halt noch ökonomische Nachreife im Sinne von, dass die Autos halt noch günstiger werden könnten und es mehr günstige Angebote brauchen. Das haben ja schon viele gesagt. Bei elektrischen Sportwagen kommt halt ein Thema dazu, nämlich wenn man richtig auf den Pinsel steigt, dann steigt der Energieverbrauch halt exorbitant. Und dann kommt man halt in den Bereich rein, wo beim normalen PKW-Fahren halt nicht relevant ist. Also kennst du das auch? Manche Leute sagen von sich, dass sie schnell Auto fahren und sitzt du da drin und denkst, ja, nee. Es mag deine Wahrnehmung sein, aber im auf der Glockenkurve der Autofahrer bist du irgendwo bei ganz normal. Wie die meisten. Und wenn man halt richtig schnell fährt, dann kommt man halt da rein, dass die Batterie halt der begrenzende Faktor sehr schnell wird.
Ja.
Und zwar auch viel schneller als jetzt ein Tank es wird, weil im Tank ist halt einfach mehr absolute Energie drin, auch wenn es ineffizienter gebraucht wird, aber es ist halt viel mehr absolute Energie drin. Und das ist so das Thema. Du kannst beim Sportwagen ja auch nicht die Batterie dann groß machen, weil dann wird es ja sehr schwer. Ich war beim Batterieworkshop bei Porsche in Weissach. Das war sehr schön. Und da haben sie das auch so ein bisschen geschildert schon beim Taycan. Der Taycan ist ja kein Sportwagen, kein klassischer, sondern so ein GT-Wagen, also ein Viertürer, großer Gran Turismo-Wagen. Und schon da ist dann irgendwie, dass ich gesagt habe, wir brauchen die Leistung der Batterie, wir brauchen die Ladeleistung und wir brauchen auch Reichweite. Und da haben sie auch gesagt, also so in der Gegend zwischen 90 und 110 lag dann halt irgendwie das Optimum, aber jetzt größer ist dann wegen Gewicht und Bauraum einfach nicht mehr sinnvoll. Und haben sie dann lieber halt ganz viel gemacht, dass die Ladeleistung hochgeht. Und da, glaube ich, werden noch viele gute Ideen kommen und kommen müssen, dass man einfach, dass man sich einfach überlegt, wie könnte das aussehen für halt Endkunden, dass die ein gutes Erlebnis haben. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, und es war bei Energica zum Beispiel so, dass wenn es so ist, du bist bei einem Renntraining und fährst einen Turn, und dann steckst du an und kriegst genug Strom rein für den nächsten Turn. Das wäre ja okay.
Ja.
Das war halt zum Beispiel bei Energica, war das so bei der Eco. Die hatte 20 kW Ladeleistung im 20 Kilowattstunden Akku oder 21 Kilowattstunden Akku. Und da konnte das passen, je nachdem, wie lange halt die Pausen zwischen den Turns sind. da ist bei Porsche zum Beispiel auch schon, ich habe jetzt ja wieder den Audi und jetzt, ich würde gerne auch mal den neuen Taycan fahren, 320 kW Ladeleistung, da bist du, wenn die Batterie ganz unten ist, da kriegst du schon sehr schnell einiges rein.
Ja, ohne Frage.
Ist ja bei ich habe es gesehen, also wenn man Videos sieht, Elektrofahrzeuge fahren um die Nordschleife.
Mhm. Ne?
Dann siehst du, also du brauchst nicht die Spannungsanzeige, du siehst anhand der Beschleunigungsleistung von dem Fahrzeug, wie der Batteriestand schon ist.
Ja. Das kann man tatsächlich deutlich sehen in den Aufnahmen, ja. Also dafür brauchst du nicht mehr selbst im Auto zu sitzen.
Also siehst du dann. Und das wird so das große Thema sein. Sagen wir mal ein bisschen so Übersicht geben, was es gibt. Kannst du mal ein paar Modelle so umreißen, die es so gibt gerade?
Ja, also ich würde sagen, es gibt, also ich glaube, im Detail gibt es da natürlich noch einiges, was also auch im chinesischen Raum irgendwie in Arbeit ist und sowas alles, aber vielleicht mal von den Sachen, die wir jetzt im weitesten Sinne als Elektrosportwagen aktuell benennen könnten, da sehe ich einerseits auf jeden Fall mal den Hyundai Ioniq 5N, der natürlich ist es ein SUV, ein großes, schweres Fahrzeug, ist jetzt nicht unbedingt Definition Sportwagen, aber mit dem, was das N-Modell ja dann auch mit Blick auf die Sportlichkeit und sowas alles versucht, da zu ermöglichen, würde ich den jetzt da mal mit reinnehmen. Dann haben wir den auch da nicht im engsten Sinne Sportwagen, sondern wie du gesagt hast, quasi ein GT-Fahrzeug, aber den Taycan würde ich jetzt auch einfach mal mit reinnehmen, als eins dieser sportlichen Fahrzeuge, analog dazu natürlich dann auch der Audi, das Audi-Schwestermodell, der e-tron. Dann, wenn wir so ganz, ganz oben ins Regal greifen, da wäre so der Rimac Nevera, so ein bisschen so als so ein Leuchtturm-Hypercar, elektrisch. Dann sehe ich noch den MG Cyberster.
Und ja, wann kommt der jetzt eigentlich? Der wurde doch dieses Jahr kommen.
Der ist schon auf dem Markt.
Ja, bei uns?
Ja, der ist schon tatsächlich zu kaufen.
Aber wieso ist er noch nicht bei mir gewesen?
Das kann ich dir nicht beantworten. Das ist jetzt die Frage, die du klären musst. Und dann so ein bisschen mit dem Blick in die Zukunft. Wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Der Porsche 718 in elektrischer Ausführung, also der 983 wird das ja dann werden. Ich glaube, das sind so ein paar Modelle, wo man sich ganz gut irgendwie entlanghangeln kann und ein bisschen drüber sprechen kann über das ganze Thema. Ich weiß nicht, ob dir sonst noch irgendwelche Fahrzeuge einfallen würden an elektrischen Sportwagen.
Es gibt dann halt noch so Spezialaufbauten für reinen Rennstreckenbetrieb. Ich habe dir mal dieses spanische Auto geschickt, wo sie irgendwie auf 700 Kilo gekommen sind.
Das war stimmt,
für reinen Rennstreckenbetrieb. Hat auch keine Scheibe, sondern setzt sich halt rein Helm auf. Du sitzt da im Akku mehr oder weniger drin mit Rädern, damit du halt auf dieses Gewicht kommst.
Mhm.
Da gibt es so reine Rennstreckenfahrzeuge. Ich würde mal ein bisschen, jetzt wo wir das Negative haben, ich würde mal das Positive beleuchten.
Mhm.
Nämlich der Elektromotor als Antrieb für einen Sportwagen hat ja große Vorteile, nämlich Ansprechverhalten ist klar. Also elektrisch ansprechen ist kann man halt sehr fein steuern. Und man kann sich viele Sachen einfach sparen, die bei einem einzelnen großen Motor halt Usus geworden sind. Also zum Beispiel gibt es ja sehr gut funktionierende, aufwendige Torque-Vectoring-Systeme.
Mhm.
Jetzt haben aber Audi hat es gezeigt und Tesla hat es gezeigt und so, also viele haben das gezeigt. Wenn du einfach an der Hinterachse halt zwei Motoren hast, dann kannst du dir das erstens sparen, sonst kannst du viel genauer das auch ausregeln.
Ja.
Du hast so, wenn du Müsblitz ausregeln, dann halt Torque Vectoring ausregeln. Du kannst Bremsen, die elektrische Bremse, also Rekuperation, kannst du auch Torque Vectoring ja machen. Das ist zum Beispiel was, wo viele Torque Vectoring Systeme für Verbrenner dann gar nicht berücksichtigen.
Ja.
Weil wenn das Schleppmoment zum Beispiel nicht hoch genug ist, dann sparen die sich das, dann lohnt sich das nicht. Aber so ein Hochleistungselektromotor, wenn die Batterie auch schnell laden kann, dann kann die ja richtig stark bremsen. Und dann könntest du ja auch das weitermachen. Du kannst ja auch an der Vorderachse zwei Motoren machen. Mhm. Geht ja auch.
Mhm.
Und da ist glaube ich, von Sachen Fahrdynamik noch ganz viel zu holen. Wir sehen es ja auch bei BMWs Vorstellungen von der Elektronikarchitektur, von der neuen Klasse.
Die neue Klasse, ja.
Dass sie da auch da ganz viel geredet haben über ihr Heart of Joy. Das ist der Rechner, der die ganzen Fahrfunktionen kontrolliert, und zwar sowohl Fahrwerk als auch Antriebsansprechverhalten. Und der ist halt sehr schnell, dass die Latenzen klein werden, und dann hast du halt nicht mehr ein Steuergerät, muss auf einen freien Bus warten, um da zu sagen, hier, wir haben hier Schlupf, sondern dass innerhalb ein Zehntel der bisher erreichbaren Reaktionszeiten halt irgendwie so ein Radschlupf in ein verändertes Drehmoment umgesetzt werden kann und solche Sachen. Ja. Also da ist glaube ich, noch ganz, ganz viel zu tun. Das ist ja auch beim Benziner ist dann auch eine Latenz schon allein durch, wenn du die Drosselklappe unendlich schnell stellen kannst, hast du ja trotzdem eine Latenz aus dem Gaswechselverhalten, aus dem Schwingungsverhalten, Ansaug- und Abgastrakt, und an welcher Stelle ist der Kolben gerade und so, da hast du ja trotzdem eine Latenz hier, um die du nicht rumkommst.
Ja, ganz genau, ja. Und das ist nämlich einer der wichtigsten Faktoren, und ich finde, den muss man auch immer echt nochmal explizit erwähnen, was das für einen Unterschied macht. Und wir hatten irgendwann schon mal drüber gesprochen, und ich habe da auch ein Video verlinkt, ich weiß gar nicht mehr, ich vergesse immer wieder, wie der Channel heißt. Ach so, ja, genau, richtig, bei Haggerty Media. Die haben das immer mal wieder ganz gerne gemacht, solche Drag Races, auch von leistungsstarken Verbrennern gegen elektrische Sportwagen oder elektrische Fahrzeuge dann beim im Drag Race. Und da hat man das halt sehr, sehr schön gesehen, weil die dann halt auch wirklich so super Zeitlupen gemacht haben. Und selbst bei vergleichbaren Leistungsklassen haben die Elektrofahrzeuge einfach erheblich viel bessere Traktion gehabt, weil die eben wirklich 100 und noch öfter pro Sekunde ganz, ganz fein das Drehmoment vom Motor regeln können, wo du beim Verbrenner, wie du schon gesagt hast, allein die ganzen Sachen mit Gaswechseln hast, mit Strömungsverhalten und dann aber ja vor allem einfach auch die Masse, die Schwungmasse vom Motor, ja, die gar nicht so fein regelbar ist. Und allein das hat immer schon so extrem viel ausgemacht, dass die Verbrenner da einen deutlichen, die Elektrofahrzeuge einen deutlichen Gewinn hatten, was die Traktion einfach angeht.
Ja, wobei man bei der Traktion auch sagen muss, dass ein großer Teil des Traktionsvorteils ist halt das Batteriegewicht.
Klar.
Also wenn das Auto halt auf den Boden gedrückt wird und der Gummi sich verzahnt, es ist ja bei Tesla Cybertruck und gleich starke andere Trucks, wo nichts drauf liegt, der schleppt die alle ab, einfach weil er schwerer ist. Muss die anderen halt, wenn die gleiche Reifen haben und die anderen vollladen, und dann kommst du in den Bereich, wo dann die Regelung der Elektromotoren dann so rauskommt. Aber grundsätzlich würde ich genau das sagen. Ich wollte nur noch zusätzlich sagen, dass das oft ein Aspekt ist, vor allem beim Start. Wenn du ein leichtes Auto hast, wo du noch keinen Anbrissdruck hast am Start, dann ist das schwere Auto, hat dann natürlich mehr initiale Traktion. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der Rekord von der Uni Graz war es, glaube ich.
Ah,
mit 1,
ja,
mit dem, Sekunden auf 100 mit ihrem Gebläse.
Ja.
Ja, das gab es ja auch schon mal in der Formel 1, das ist dann halt der Trick für das
Fahrzeug auf die Straße Autos, saugen.
Dass du einfach dich so festsaugst. Mhm. Also irgendwie musst du halt Traktion herstellen. Ist auch immer so, wir haben ja Motorräder gemessen, Beschleunigung. Und wenn du in so einem Bereich, da bist du so im Bereich 2,9 Sekunden, da geht's nicht mehr um Motorleistung, sondern da ist dann einfach so, du merkst, okay, jetzt sind wir im Bereich, da ist geometrisch einfach Schluss. Da ist auch nicht der Bereich Verzahnung, sondern da ist beim Motor ist dann geometrisch Schluss. Wenn du schneller beschleunigst, geht das Rad vorne hoch.
Mhm. Richtig, ja.
Also die optimale Beschleunigung ist, wo das Rad so, das siehst du bei MotoGP häufig, wenn die Kameraeinstellung gut ist, Rad so bäm, 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 ganz leicht vorne noch so den Boden berührt, nur so mitrollend, so, das ist die optimale Beschleunigung. wenn du diesen, also für eine Messung machst du ja mehrere Versuche, und wenn du das merkst du schon, ne? Die Lenkung wieder ganz leicht, noch so bum, und dann siehst du auf dem Messgerät 2 Komma und dann weißt du, okay, das besser wird's wohl nicht mehr.
Ja, und das ist ja auch der Grund, warum
egal, wie viel Leistung du hast.
Genau, ne? Und das ist ja auch der Grund, warum in der MotoGP, die ja dann solche Sachen wie Whole-Shot-Device und sowas alles haben, also wo erstens für den Start wird ja die Front und das Heck komplett abgesenkt, so dass wirklich eigentlich die Bellypan quasi schon auf dem Boden aufliegt. Und im Rennverlauf, da hast du dann natürlich vorne nicht mehr das Launch-Device, das dann aktiviert wird, wo dann die Front quasi so bei maximal eingedämpft eingehakt wird. Aber was sie dann noch haben, ist ja dann, dass die Fahrer während der Fahrt dann eben per Knopfdruck das Heck absenken, immer dann, wenn sie aus der Kurve raus beschleunigen, um den Radstand eben künstlich zu verlängern. Und damit dann nochmal mehr Traktion herzustellen. Und selbst da hatte ich letztens noch ein Interview gelesen, wo die dann auch sagen, naja, trotzdem kannst du erstmal so vielleicht 70% der Motorleistung überhaupt voll umsetzen. Und ohne diese Ride-Height-Devices im Heck wären es wahrscheinlich nochmal 10% weniger, 20% weniger.
Ja. Also die Motorleistung beim Motorrad ist dann halt oben raus.
Ja.
Wo die zum Einsatz kommen. Beim Auto ist es natürlich ein bisschen anders. Aber Tesla. Der hat ja auch gesagt, der neue Tesla Roadster, der hat es auch schon lange angekündigt. Weiß gar nicht, ob der dann noch kommt. Das ist ja eins von den Modellen, wo du denkst, das könnte mal wieder so ein schönes Flagship-Modell sein bei Tesla. Da hat er ja auch gesagt, was ist, unter 2 Sekunden oder so.
Mhm.
Da hat man auch gedacht, ich glaube, das wird schwierig.
Ja, ja.
Also, du musst ja irgendwie die Verzahnung herkriegen. Also das ist nochmal ein sehr spannendes, aber gesondertes Thema. Das, was du bei der Traktion gesagt hast, finde ich, merkt man halt auch, wenn man bei der Bedienung. Und da dann halt so im Geländesport diese elektrischen Crosser und so, ich denke, die werden sich irgendwann durchsetzen.
Mhm.
Und jetzt aber auch im Straßensport, wenn du wirklich das so fein dosieren kannst über idealerweise 4 Räder, dann hast du davon, glaube ich, auch einen großen Vorteil. Wenn jedes Rad mit der optimalen Traktion ziehen kann, dann da ist noch einige Luft nach oben. Wobei man auch sagen muss, die heutigen Verbrenner, ich meine, du fährst ja selber Porsche, die machen das auch schon recht gut. Also das ist nicht so, dass man da was geschenkt kriegt, wenn man einen elektrischen Sportwagen baut. Da misst man sich schon mit einigen Leuten, die sich sehr gut auskennen.
Ja, ja. Ja. Also das ist, glaube ich, dann auch erst ein Thema, wirklich dann im Bereich, wo man halt von so 2 Sekunden von 0 auf 100 und sowas sprechen möchte, wo das dann so deutlich relevant wird. Aber ein Aspekt, den ich beim Thema Traktion auch noch ganz interessant fand, beim Model 3, was ich habe ja das Long-Range-Modell, nicht das Performance-Modell, da kannst du erstmal nicht in diesen großartig in die Traktionssteuerung eingreifen. Also beim Model 3 Performance, da gibt es ja dann, dass du so einen erweiterten ESP-Modus einschalten kannst. Ich kann bei mir nur die Traktionskontrolle wirklich aus dem Stand deaktivieren. Das heißt also klassische Freifahrfunktion, wenn man halt mal im tiefen Schnee oder sonst wo irgendwo feststecken sollte. Aber nicht während der Fahrt komplett ohne Traktionskontrolle und ähnliches fahren. Es gibt dann über ein verstecktes Entwicklungsmenü gibt es die Möglichkeit, diese ganzen Regelsysteme trotzdem komplett abzuschalten. Und dann sollte man ja meinen, so ein Fahrzeug mit Peak, vollgeladenem Akku um die 460 PS, kannst du ja eigentlich ganz gut driften. Tatsächlich ist aber die Realität die, dass du mit dem Auto quasi überhaupt gar nicht driften kannst. Weil einfach die gesamte Antriebsleistung erstens ganz schnell auf einem Rad verpufft, weil du hast dann halt auch, du bräuchtest eigentlich steuernde Eingriffe, um die Räder trotzdem so ein bisschen zu bremsen. Das klassische Thema mit einem Sperrdifferenzial, mechanische Sperrdifferenziale hast du halt selten bei solchen Fahrzeugen und würde jetzt bei dem ja auch nicht keinen Sinn ergeben. Also ist keine Kritik, dass das da nicht drin ist. Was ich aber eher interessant finde, gerade bei niedrigen Reibwerten, also sehr niedrigen Mühwerten, ist es so, dass aufgrund des fehlenden Schleppmoments des Elektromotors, wenn du das Rad zum Durchdrehen bringst, es dann auch erstmal völlig heillos durchdreht. Und selbst wenn du dann vom Gaspedal gehst, drehen die Räder einfach noch weiter durch, weil nichts da ist, was sie abbremst. Also du brauchst, damit du dann, damit du dann da ein gutes Fahrverhalten hinkriegst, wird das tatsächlich dann schon in der ganzen Systemabstimmung ein relativ schwieriges Unterfangen, weil du musst entweder dafür sorgen, dass du sehr schnell, sehr stark plötzlich in die Rekuperation gehst, dass du ein natürliches Abbremsen, Verzögerung des Rades wieder hinbekommst oder dass du über Bremseingriffe wiederum aktiv arbeitest, damit die Räder nicht einfach komplett ins Nichts durchdrehen.
Ja, aber die Räder reiben ja am Boden. Also ich meine, das bremst ja.
Genau, deswegen sage ich ja, bei niedrigen Reibwerten ist es allerdings halt so, dass es dann, also wenn du Schnee, Eis unterwegs bist, dann drehen die halt einfach lange weiter also hohl. Auf Asphalt ist es natürlich nochmal was anderes, da hast du die Reibung durch den Asphalt. Aber auch da ist es dann schon so, dass das Driften und sowas damit relativ schwierig ist, wenn das nicht als Elektrofahrzeug so von vornherein daraufhin entwickelt wurde.
Dass es sowas also beim Taycan mit Heckantrieb, es gibt ja den Taycan als, die großen Modelle haben alle Allrad, es gibt den aber auch, wo nur hinten der Motor ist und da bin ich im Schnee einmal die Allerheiligenstrecke da runtergefahren im Schwarzwald, die du ja auch kennst. Und ich komplett runtergedriftet und komplett wieder hochgedriftet.
Ja?
Bei 30 km/h. Also jede Kurve mit zu 30 km/h. Und dann 5 Meter hohe Rooster Tails aus Schnee hinten und so. also das hat sehr viel Spaß gemacht. Und weil es so langsam war, war das auch so komplett ungefährlich. Und weißt du, am Rand sind dann so Schneeberge. Das heißt, wenn das Heck dann mal weiter rumkommt, dann weißt du, dann kommst du in den Schneeberg rein und richtet dich das wieder gerade und so. Und war sowieso keine Sau da. Und das hat sehr gut funktioniert. Also war so gepresster Schnee, also so hinterm Räumfahrzeug, also so gepresster, geschlossene Schneedeck, aber gepresster Schnee. Und da ging das gut. Aber das ist dann halt auch das, was ich gesagt habe. Die wissen halt schon, was ihre Kunden wollen und die wissen auch, wie es geht bei Porsche. Und da muss man dann als Mitbewerber, der ein sportliches Auto anbietet, hinkommen. Wobei ich sagen muss, ich wäre sehr gespannt auf den Xiaomi SU7 Ultra.
Richtig, ja.
Auch den wieder, ist dir bestimmt auch aufgefallen, verschenken sie wieder weit unter Selbstkosten.
Ja.
Das ist so PR-Aktion halt bei denen, weil sie halt irgendwie den Markt für sich so ein bisschen öffnen wollen. Und der hat einfach, ich weiß nicht, wie gut er ist, aber er hat einfach mal brutal Leistung gekriegt. Und ich glaube, viele Sachen haben die auch richtig gemacht. Also ich glaube auch, dass Porsche, also man jetzt gerade ist es schwierig, einen zu kriegen, weil, wie gesagt, der ist ja halb geschenkt. Aber ich glaube, dass Porsche sich mindestens einen davon auch gekauft hat oder beziehungsweise auf der Warteliste steht, um sich den mal genau anzugucken. Einfach als Benchmarking, was die Konkurrenz so macht. Der sieht tatsächlich sehr interessant aus.
Ja, es gibt ja auch bisher keinen offiziellen Importeur. Also es gibt einen Importeur, aber die machen das, es ist irgendein Autohaus, die generell sich so auf chinesische Marken konzentrieren. Aber
ja, du kriegst ihn gerade in China ja auch nicht.
Ja, genau, ja.
Also ich glaube, die Warteliste ist 2 Jahre oder so. Die haben ja das normale, den SU7, den haben sie ja genauso gemacht. Also kriegst du echt viel Auto für einen überraschend kleinen Preis und allen Leuten ist klar, okay, das ist so ein Einführungsangebot und greifen zu. Und jetzt dieses Ultra-Modell, das ist genauso. Und dann auch die Werke, die dazu gebaut haben. Also das muss ich überhaupt nicht vor den hochautomatisierten neuen Werken in Deutschland vorstellen. Das ist alles vollautomatisiert, große Teile, wo halt die Roboter fahren und so. Also das wird noch sehr spannend. Ich hoffe, dass der zu uns kommt. Ich hoffe auch, dass wir vielleicht auch noch ein bisschen was, so einen Europa-Einführungspreis kriegen, aber wahrscheinlich nicht.
Ja, es ist, mal gucken, auch wie sich Zölle und sowas bis dahin wieder entwickeln.
Naja, das gibt's ja auch noch.
Ja.
Ich erinnere mich nicht daran. Okay.
Aber vielleicht ein Aspekt, wo ich insgesamt damit noch so ein bisschen auch drauf eingehen wollte, auf dieses ganze Thema, was ich jetzt gerade mit der Traktionsregelung und sowas angesprochen hatte, Traktionskontrolle. Bei Verbrennern ist es so, da finde ich, auch wenn es jetzt natürlich keinen Sinn ergibt oder wenn es Spaß macht oder so, das ist nochmal die andere Frage. Grundsätzlich kannst du aber jeden Verbrenner erstmal sportlich bewegen, so wie man sportliches Fahren gewohnt ist. Also du kannst jeden Motor ausquetschen und in die Kurve prügeln und sonst was alles. Und mein Eindruck ist gerade bei Elektrofahrzeugen, wenn du das sportlich bewegen möchtest, dann muss es auch explizit dafür gebaut worden sein, dass du sportlich bewegen kannst.
Aber wie meinst du das?
Genau, was meine ich damit? Einmal das, was ich gerade sagte, so mit dem Thema Traktion, dieses ganze Thema Freilauf, Motorfreilauf versus Rekuperation, die du brauchst, um so ein gewisses Motorbremsmoment zu haben. Weil allein normal sportliche Fahrt auf der Landstraße, welchen Modus wählst du jetzt da? Da kannst du entweder die volle Rekuperation nutzen, dann ist vielleicht aber auch nicht immer unbedingt das, wie du es dir vorstellst, weil dann hast du immer den Wechsel dann auch noch mit Gaspedal, Bremspedal und sonst was. Oder du stellst eher den Freilauf ein, dann hast du mit dem Freilauf vielleicht aber eher das Problem, dass das Ding zu frei läuft. Das wäre ja dann so, wie wenn du beim Verbrenner auskuppelst in jeder Kurve. Ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Dann die Traktionskontrolle, das Thema hatte ich gerade schon angesprochen. Und dann eben halt auch solche Sachen, wo man eher vielleicht mal ganz bewusst beispielsweise Kupplungen dann doch eben nutzen würde, um auszukuppeln. Porsche hat ja zum Beispiel bei vielen Verbrennern diese Pedal-Neutral-Funktion, wo du über die Schaltwippen in Leerlauf gehen kannst, damit du dann gezielt auch wieder so eine Art Clutch-Kick machen kannst und sowas alles. Also was ich sagen will, vieles, was man so ein bisschen im Repertoire hat, um ein Fahrzeug sportlich zu bewegen, haben Elektrofahrzeuge oder kommt vielleicht auch einfach daher, weil wir es gewohnt waren, Verbrenner sportlich zu bewegen und haben Elektrofahrzeuge erstmal nicht, außer es wurde ihnen explizit anprogrammiert.
Das stimmt. Ich würde aber noch was anderes sagen. Es gibt fast kein, also es gibt sehr wenige Elektroautos, wo du wirklich die Fahrhilfen zum Beispiel ausschalten kannst.
Mhm, richtig, ja.
Bei den allermeisten ist es so wie du auch von deinem Auto beschreibst, dass du die auf einem relativ hohen Eingriffsniveau immer ist. Also zum Beispiel der Polestar 2, den finde ich als Designstück sehr schön, der hat mir sehr gut gefallen. Aber wenn du versuchst, mit dem schnell zu fahren, dann arbeitet das Auto die ganze Zeit gegen dich.
Ja.
Das ist so, weißt du, das fängt ja schon beim ESP an, da bist du noch weit von jeder irgendwie Gefahr weg und dann haut dir schon das ESP in der Kurve rein und so und solche Sachen. Also es ist jetzt auch bei dem Audi, den ich so gelobt habe, da war es auch so. Also es ist sehr behütet alles. Und da muss man wirklich sagen, bei Porsche kannst du das alles abschalten. Mhm. Und dann kannst du so driften und einfach rumspielen. Dafür ist ja der Sportwagen da. Interessanterweise bei BMW kannst du auch ganz ausschalten. Mhm. Und dann gab es noch einen, nämlich es gab das Pummelpony, den Ford Mustang Mach-E. Bei dem konntest du es aus irgendeinem Grund auch. Da haben sich dann Leute beschwert, die es ausgeschaltet haben, dass danach das Auto, das hat ja auch Leistung, dass das danach ausbrechen konnte. Und das ist wie Leute, wenn die einen Artikel lesen, wo ein bisschen Witzle drin sind und sagen, der Witz hat mir wehgetan, denke ich mir, bei Bad Reichenhaller gehst du hin und schüttest dir das Salz ins Auge und beschwerst dich dann. Mhm. Es ist so, aber das gibt es leider nur sehr selten und da hoffe ich halt auch, dass wenn dann der Cyberster kommt und der 718 kommt, beim 718 mache ich mir keine Gedanken, also Cyberster und so, dass es dann wirklich dieser Spielgedanke auch wirklich da ist, dass man wirklich auch spielen kann.
Ja.
Und die Fahrhilfen sind ja mittlerweile so zentral beim Fahrerlebnis und so viel auch und so hart im Eingriff noch, dass so ein Elektroauto mit voll aktivierten Fahrhilfen, das macht nicht so richtig Spaß, so schnell zu fahren, weil es immer gegen dich arbeitet.
Richtig.
Und auch auf eine frustrierende Art gegen dich arbeitet, nämlich wenn du jetzt eine Kurve zügig fährst, also umfährst, eine trockene Kurve, Reifengrip, alles gut, und dann macht das ESP irgendwie Sachen, nur um dich langsamer zu machen in der Kurve. Dann wird's auch nicht sicherer.
Ja.
Weißt du, dann kriegst du so Fahrwerksreaktionen rein, so, da wird's überhaupt nicht sicherer. Da denkst du jetzt so, weißt du, kämpfst du mit dem Fahrzeug und so. Das ist frustrierend zu fahren.
Ja. Da bin ich, ich glaube, beim Cyberstar werden wir da wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht werden. Von dem, was ich jetzt so gelesen habe, ist der eher, ja gut, elektrisch, aber halt in einer coolen Roadster-Hülle. Aber so richtig auf fahrdynamisch haben die da jetzt, glaube ich, nicht so viel Wert gelegt.
Ja, das kann sein.
Umgekehrt.
So wie Z4 ein bisschen.
Richtig, ja. Und umgekehrt ist beim, das hatte ich nämlich auch nochmal vorher extra rausgesucht, auch nochmal ein bisschen geschaut, was denn da so alles an Gimmicks drin ist. Über den Hyundai Ioniq 5N können wir da, glaube ich, ganz gut sprechen, um ein bisschen zu zeigen, was halt denn alles so reingehen muss, um fahrdynamisch ein interessantes Elektrofahrzeug zu bauen. Und da lasse ich jetzt mal ganz bewusst so diese ganzen Sachen außen vor, wie dass die einen Modus haben, der so ein Doppelkupplungsgetriebe simuliert, dass du innen Begrenzer fahren kannst, dass du fiktiv irgendwelche Gänge und sowas hast. Das lassen wir mal außen vor, weil das ist, glaube ich, auch nette Spielerei, aber ist jetzt fahrdynamisch, glaube ich, nicht so interessant oder relevant. Genau,
außerdem ist es halt eine Spielerei, wo das Auto langsamer macht.
Ja, also, genau. Also, ja.
Wozu?
Und interessanter finde ich dann aber tatsächlich dann eben, was sie ansonsten so investiert haben, um ein gutes Fahrgefühl hinzukriegen. Also da ist zum Beispiel, dass sie daran gedacht haben, Dinge zu ermöglichen wie Left-Foot-Braking. Dass du tatsächlich, wenn du mit dem linken Fuß auf die Bremse gehst, kannst du auch Gas und Bremse gleichzeitig betätigen. Und der weiß in dem Moment dann auch, okay, statt Rekuperation benutze ich gerade die mechanische Bremse, weil mein Fahrer möchte gleichzeitig auch aufs Gas gehen. Was du ja zum Beispiel durchaus machst, dass du, wenn du ein Fahrzeug und bei dem Ioniq 5N aufgrund seiner Balance und sowas wäre das durchaus so der Fall, wo das brauchbar wäre. Wenn du ein Fahrzeug in eine Kurve reinbremst, dass du das durchaus auch mit einer leichten Überschneidung dann auf dem Gaspedal schon wieder regelst. Also so muss ich tatsächlich den Cayman fahren. Den musst du wirklich bis tief in die Kurve reinbremsen, damit der mit dem Heck leicht in Bewegung kommt, so ein bisschen neutral übersteuernd unterwegs ist. Weil ansonsten hast du eher sehr starke Neigung zum Untersteuern. Und dann fängst du nämlich noch gerade so beim Lösen der Bremse schon an, aufs Gas zu gehen. Haben die beim Ioniq 5N berücksichtigt. Finde ich sehr erstaunlich.
Ja.
Oder.
Aber die haben auch bei Hyundai, die haben ja ganz viel Nürburgring-Erfahrung und die haben gute Fahrer und die haben bei dem, wie ist es, i30N war das ja auch sehr gut gelungen.
Ja, ja. Dann haben die Rekuperation beispielsweise sehr intelligent sportlich ausgelegt. Also es ist beispielsweise da so, dass sie die eher je nach Fahrmodus so modulieren, wie du es halt eben auch beim Verbrennersportwagen hättest, dass wenn du aus dem Gas gehst, dass du nicht einfach im Freilauf rollst, dass du nicht in die volle Rekuperation läufst, sondern dass du dann einfach so ein ganz, ganz leichtes Motorschleppmoment in Anführungszeichen hast durch die Rekuperation, dass du dann gleichzeitig, wenn du auch aktiv dann das Bremspedal benutzt, dann macht er das für den Fahrer quasi intransparent, abhängig von der Akkutemperatur. Ob jetzt gerade vor allem rekuperiert wird oder ob jetzt aktiv die mechanische Bremse benutzt wird. Das heißt also, er steuert da auch die ganze Zeit das Thermomanagement auch da mit rein, weil Rekuperation, viel Rekuperation belastet natürlich auch den Akku relativ hoch, was die Temperaturen angeht. Dann haben sie so eine Sache auch eingebaut wie eine Clutch-Kick-Simulation über die Schaltpedals, also dass du so ein Pedal-Neutral wie beim Porsche tatsächlich auch hast. Beide Wippen ziehen, dann bist du quasi komplett im Freilauf. Dann kannst du Gas geben, in Anführungszeichen, auf einen gewissen Punkt und dann Schaltwippe rechts ziehen und dann knallt er sofort wieder den Antrieb rein, so dass du auch so einen Clutch-Kick-Drift beispielsweise einleiten kannst. Dann benutzt du den.
Aber wozu ist das dann? Weil das ist ja dann nur simuliert, ne?
Genau.
Also beim Verbrenner ist schon klar, wozu das ist, aber jetzt wozu beim Elektroauto, das hat ja ein Einganggetriebe, der 5N.
Genau, also da ist es einfach simuliert, um, wie gesagt, du benutzt das ja beispielsweise, um Drifts einzuleiten. Also dass du beim Verbrenner, dann benutzt du so einen Clutch-Kick ja beispielsweise, um einen Drift einzuleiten. Und beim Ioniq 5N ist es halt so, wenn du im sportlichen Modus unterwegs bist, hast du ja jetzt die Rekuperation eher verbrennerartig ausgelegt. Das heißt, du bist ja nicht im vollen Freilauf. Und auch dann hast du ja erstmal, wenn du dann wieder Gas geben möchtest, dass du eher diese Anrampung vom Elektromotor hast. Und mit dem Clutchkick ist es halt so, dass sie dann in dem Moment halt dir ermöglichen, dass du einerseits sofort in den Freilauf gehen kannst und dann keine Anrampung hast, sondern sofort einen harten Kick in der Beschleunigung hast, sobald du wieder in Anführungszeichen einkuppelst.
Also schneller als du aufs Gas haben könntest.
Ja, weil das Gas ja in dem Moment dann auch anders modelliert ist.
Wie anders
also modelliert? Das Gas ist ja im Regelfahrbetrieb, auch im sportlichen Modus, ja eher mit einer leichten Anrampung dann eher auch immer nochmal programmiert. In der Kennlinie.
Also das heißt, wenn du schnell durchtrittst, hat es trotzdem eine Verzögerung.
Möglicherweise. Naja, und der andere Vorteil ist ja auch, dass du damit dann quasi deine Wunschlast vorher schon festlegen kannst. Ne? Also beim Verbrenner hast du ja dann, du kuppelst aus, gehst zum Beispiel auf 70% Drosselklappenstellung, du hast eine gewisse Drehzahl und auf die Drehzahl kuppelst du dann ein. Und mit diesem mit dieser Clutch-Kick-Simulation kannst du nämlich dann auch erstmal dein Gaspedal schon mal anlegen auf deine Wunschleistung, wie stark reingekickt werden soll, wenn du dann wieder am Pedal ziehst.
Ich glaube, man muss es einfach mal ausprobieren.
Ja, ich glaube auch, ja. Naja, und dann finde ich interessant, das ist vielleicht noch ein Thema jetzt so zum Schluss insgesamt auch zum Podcast. Thermomanagement ist ja ohnehin auch eine große Herausforderung. Das ist, glaube ich, eines der größten Probleme bei sportlichen Elektrofahrzeugen, wo die mit dem Ioniq 5N halt eben relativ viel dann auch da machen. Also die haben einerseits eine Vorkonditionierung fürs sportliche Fahren. Das heißt, wenn du weißt, okay, ich fahre jetzt gleich hier meine 3 Runden Nordschleife, dann kannst du das Auto schon mal vorkonditionieren in 2 Modi, entweder für Track oder für Drag. Drag bedeutet, okay, einfach maximale Leistung in einen optimalen Arbeitsbereich bringen, damit ich halt einmal richtig Vollgas beschleunigen kann. Im Track-Modus macht das halt so, dass es dann eben so ausregelt und auch das ganze Kühlsystem schon eben halt auf Temperatur bringt, beziehungsweise auf optimale Kühltemperatur, dass du dann halt auch einige Runden schnell fahren kannst.
Und was macht er dann? Kühlt er den Akku dann vorher ein paar Grad runter?
Genau, im Zweifelsfall wird er damit dann ein paar Grad runtergekühlt, abhängig halt natürlich von wo du kommst, aus welchem Temperaturbereich. Und damit kannst du halt dann ganz aktiv schon mal dem Auto sagen, ja, ich will gleich Gas geben, bring's mal bitte auf eine kühlere Temperatur. Und umgekehrt, dann hast du dann auch für zum Fahren auf der Rennstrecke hast du dann diese Race Mode, da kannst du wählen zwischen Endurance oder Sprint. Sprint ist dann halt wirklich einfach so viel wie möglich Leistung abfordern. Im Endurance Mode reduziert er die Top-Leistung von vornherein schon mal ein bisschen was, fährt das Kühlsystem natürlich voll hoch und ja, achtet damit dann eben deutlich stärker drauf, dass das Ganze gut managebar bleibt und im Temperaturbereich bleibt. Und so wie ich das mitgekriegt habe bei den Leuten, die damit auf der Nordschleife unterwegs sind, 2 bis 3 Runden kannst du tatsächlich fahren, ohne dass du jetzt von der für den Endurance-Mode festgelegten Leistung einen deutlichen Leistungsverlust hättest. Einfach, weil er von vornherein ein bisschen Puffer lässt, ein bisschen Reserve lässt, weil er dann aber auch das Energie-Thermomanagement beim Bremsen und Rekuperieren stark mit einbezieht. Also insgesamt hat wirklich dann echt sehr rundes Paket draus gemacht, muss man echt sagen.
Ja, ich wollte ihn ja auch fahren. Ich konnte ihn noch nicht fahren. Ich würde ihn gerne mal fahren. Mhm. Du kennst dich so recht gut damit aus. Bist du den schon gefahren?
Den 5N leider noch nicht. Nein, auch nicht. Ich habe nur mit einigen Kollegen hier sprechen können, die im Ring selber das Ding bewegen. Hat mich mit denen schon mal ein bisschen ausgetauscht hier von den Touri-Fahrern, weil es da tatsächlich 2, 3 dabei sind, die sehr regelmäßig damit hier über den Ring fahren. Ja, ja. Und ja, und dann, wie gesagt, dementsprechend einfach dann auch mal ein bisschen geschaut. Nettes Feature übrigens, du kannst auf dem Infotainment, wie bei vielen anderen Fahrzeugen ja auch, bei sportlichen, kannst du eine Strecke vor auswählen. Also dann kannst du dem sagen, ja, ich fahre jetzt Nordschleife. Und das wird wohl tatsächlich auch für die Kühlung entsprechend berücksichtigt. Aber das Interessante ist dann auch, dass er dir die Runden, die du fährst, dann auch ermittelt mit Blick auf State of Charge. Und dann sagt er dir genau, okay, pro Runde verbrauchst du jetzt gerade so und so viel Kilowattstunden. Und kannst dann tatsächlich auf die Runden gerechnet auch deinen Akkuverbrauch ermitteln und einschätzen dann vor allem auch.
Ach so, ja, das ist eine gute Idee.
Ja,
jetzt hast du gesagt, das Thermomanagement ist das größte Problem für elektrische Sportler. Also
ein sehr großes, würde ich sagen.
Ich bin voll bei dir. Das ist tatsächlich sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie bewusst das denn ist. Also das sage ich nochmal. Es ist sehr wichtig, dass der Akku in seinem Wohlfühlbereich bleibt, dass er auch hält und auch die Leistung abgeben kann und aufnehmen kann. Ich würde aber sagen, dass die Energiefrage ist die größere, also wie gesagt, Akkumenge, also Energiemenge im Akku und dann eben Schnellladung. Also da glaube ich, werden wir auch noch einige so Ideen sehen, also die halt auch technisch möglich sind.
Das stimmt, ja. Ja.
Wir haben ja über den Porsche geredet, den T-Hybrid, 911 GTS T-Hybrid. Ich habe mich mit dem Batterieentwickler unterhalten. Die kleine Batterie, die da vorne drin ist, die hat zwar nur einen ganz kleinen Ladehub, aber dafür 30C.
Okay.
Und da, weißt du, so wo du halt merkst, das ist ja Serie. Dann jetzt hier für große Batterien haben chinesische Firmen Sachen mit 10C und 12C angekündigt. Ich ermutige Leute, jetzt mal kurz diese C-Laderaten kurz nachzuschlagen, dass wir das nicht hier erklären. Das sind Laderaten auf Zellebene. Da geht es um Ladegeschwindigkeiten. Und da glaube ich, wird Porsche auch in die Richtung gehen für den 718, dass man ein Konzept hat, wo Gewicht, Akku und eben Ladeleistung dann irgendwie sehr ausgeglichen sind.
Ja. Ja, das ist, denke ich auch. Also ich habe, da können wir aber gleich vielleicht noch zum Abschluss dann noch kurz drauf eingehen. Ich habe da noch ein paar Informationen gefunden, die Gerüchteköche so zum 718, also zu dem elektrischen 983 dann sagt, die ich noch nicht so ganz glauben kann. Ganz kurz, Moment, bevor wir da noch drauf eingehen. Noch ganz kurz was zum Thema Kühlung. Was ich da nämlich auch noch sehr, sehr interessant fand, war beim Rimac Nevera ist das so, dass die Kühlung sogar um die einzelnen Batteriezellen herum machen. Normalerweise hast du den Akku ja immer so aufgebaut, dass du da einzelne Module hast, die dann aus mehreren Zellen bestehen und diese Module werden dann halt aktiv gekühlt. Also die sind dann eben umspült von der Kühlflüssigkeit, von dem Kühlmittel. Und
oft nur an einem Ende auch.
Oft auch also nur an einem Ende, richtig, genau.
Dann hast du so einen Gradienten. Also du hast irgendwo deinen Temperatursensor, aber die Zelle hat halt einen Gradienten von Temperatur und du musst mit deiner Temperatur, die du vom Sensor hast, musst du halt berücksichtigen, dass der am anderen Ende halt viel kälter und am anderen viel heißer werden kann.
Richtig, ja.
Also ganz schwierig.
Und beim Nevera machen die das so, wie übrigens, wie ich dann gelesen habe, auch bei dem Xiaomi SU7 Ultra, dass die einzelnen Batteriezellen tatsächlich gekühlt werden. Also die haben da wirklich so kleine Mikrorohre, ganz feine Leitungen. Es ist wohl in Summe beim Nevera knapp 7 Kilometer an solchen Leitungen, die da im Auto sind, die wirklich jede einzelne Zelle umspülen und kühlen. Ist natürlich massiv aufwendig, aber effektiv.
Und, ja, interessant.
Ja, und dann vielleicht noch eine interessante Info, auch noch so quasi unnützes Nerdwissen, wie wichtig die Akkutemperiererei quasi ist, fand ich nämlich auch sehr interessant. Beim Taycan Turbo GT ist es beispielsweise auch so, dass dort, wenn du beschleunigst und die Leistung abrufst, permanent auch selektiv entschieden wird, welche Akkumodule da jetzt gerade genutzt werden. Das heißt, wenn du nur kurz Volllast gibst, dann werden nur manche Akkumodule in dem Moment genutzt und andere werden quasi eher auf Reserve gelassen, sodass nicht gleich der gesamte Akku durch erhitzt und sodass du halt auch eher, wenn du gleich nochmal Leistung abrufst, auch andere Zellen wiederum hast, andere Module hast, die volle Leistung bereitstellen können und dass ja das dann die ganze Zeit ein bisschen hin und her variiert, um damit nicht immer gleich den Akku zu 100% voll einmal durchzuerhitzen.
Wie macht Porsche das technisch? Die Batterie ist ja als Batterie elektrisch zusammengeschaltet.
Richtig. Also die werden wahrscheinlich darauf achten, dass sie halt einzelne Stränge davon dann nochmal einzeln steuerbar haben und nicht alles 100% parallel geschaltet ist.
Also beim Taycan ist so, der
Reihe geschaltet, Entschuldigung.
Also beim Taycan weiß ich, der kann in die Batterien zwei Bänke aufteilen. Ja, das ist zum Beispiel, was er auch macht an der 400-Volt-Ladestation. Dann schaltet er von 800 Volt auf zwei Bänke 400 Volt und sagt, hier, hau rein. Dann mit den doppelten Ampere und der halben Voltzahl und so. Also das weiß ich, aber für das, was du gesagt hast, müsste er ja noch kleiner,
noch feiner
Teile von Batterie. Ich frage dich das ist jetzt nicht Klugscheißerei, sondern weil ich gerade mit Porsche Engineering spreche für einen Artikel. Und zwar, was die gebaut haben, ist ein Multilevel-Wechselrichter für den Autobetrieb. Die Idee gab es schon mal in 98 bei General Motors. Und es gibt es auch als fertige Batterie, heißt Sachs Power, kann man sich anschauen. Und da ist so, da werden entweder Zellen oder Module, die haben dann so eine Haarbrücke, wo jede Zelle in jede Richtung beaufschlagt werden kann. Und dann durch die Zusammenschaltung von den Zellen wird so eine verpixelte Sinuskurve gemacht, um dann letztendlich Drehstrom zu erzeugen. Und da kann man entweder, man geht auf Modulebene, da kann man jedes Modul einzeln schon, oder sogar auf Zellebene jede Zelle einzeln. Und da hat man dann auch, da gibt es dann keine Probleme mehr mit dass eine Zelle die Batterie runterzieht und so. Und deshalb habe ich das angesprochen, weil das ist was Porsche gerade so in der Engineering, das ist ja ihr Think Tank da, testet und wo ich mir schon vorstellen kann, dass das durchaus auch mal im Auto zum Einsatz kommen könnte. Ist halt schwer zu modularisieren. Also, weißt du, das ist Batterie und Wechselrichter sind dann halt eins. Und dann kannst du nicht mehr sagen, hier, ich biete verschiedene Batterieoptionen und so mit meinem Wechselrichter an. Das ist dann schwieriger zu modularisieren. Aber für solche Zwecke ist es halt geil.
Ja, das stimmt, ja. Das ist, also ich glaube, dass tatsächlich an der Stelle einfach auch noch ganz viel liegt, einfach um das Ganze dann auch wirklich zu verbessern. Und dann auch im sportlichen Sinne haltbar zu machen. Weil ich glaube, das ist aktuell einfach noch das Thema. Sportlich Landstraße fahren, das geht inzwischen mit vielen Fahrzeugen, aber wenn du dann auch wirklich mal auf die Rennstrecke möchtest, da ist es momentan noch sehr, sehr dünn, welche das alles können.
Ja, das stimmt.
Ja. Damit machen wir noch ganz kurz den Ausblick. Porsche 983, was sagt da aktuell die Gerüchteküche? Ich habe so in der Vorbereitung habe ich einen Artikel gefunden vom, jetzt muss ich gerade wieder gucken, hier carmagazine.co.uk, die gesagt haben, dass man aktuell wohl munkelt, dass erstens zwei Motoren im Heck, das ist soweit, glaube ich, erstmal erwartbar, zumindest mal bei den S- und GTS-Modellen. Ich könnte mir also vorstellen, dass ein Basis 983 einfach nur einen Einzelmotor hat. Es sollen wohl dann auch Turbomodelle kommen, die zusätzlich dann noch einen Frontmotor haben. Ja, das heißt, die Staffelung wäre Basis 983 ein Motor im Heck, S und GTS bekommen zwei Motoren im Heck, Turbo bekommt zusätzlich einen Frontmotor. Dann, was wir ja schon wissen, was Porsche ja quasi auch schon gesagt hat, die Batterien werden so T-förmig im Fahrzeug untergebracht werden. Also wir haben keine Sandwich-Batterie, weil Porsche sagt, ein Sportwagen braucht eine tiefe Sitzposition und alles, also den ganzen Boden vollpflastern mit Batterien, das entspricht nicht dem, was wir uns für einen Sportwagen vorstellen. Deswegen wird es Batterien erstmal hinterm Sitz geben, die so ein bisschen nach oben bauen, eben auch klassischerweise wie so ein Mittelmotor, der hinten aufbaut. Es wird Batterien wohl im Fußraum geben und in der Front im Bereich, wo sonst klassischerweise auch eben der Tank sitzen würde. Der Radstand verlängert sich etwas, auch um die Akkus unterzubringen, um 10 bis 15 Zentimeter im Vergleich zum 982. Da sehe ich schon so ein bisschen so das größte Problem, weil gerade der verhältnismäßig kurze Radstand macht den Cayman ja auch ganz interessant. Und jetzt der Punkt, den ich aktuell noch am wenigsten glauben kann, ist, es wird davon gesprochen, dass entweder, also dass das wohl wahrscheinlich ein 89 Kilowattstunden Batterie Pack im S- und GTS-Modell sitzt und 99 Kilowattstunden Batteriepack im Turbo. Und da habe ich so meine Zweifel, weil Porsche hat letzt irgendwann ja schon mal so ein bisschen durch die Blume verlautbaren lassen, das wird eher ein sportliches Fahrzeug für die Landstraßen, Kurven hat es, kein Reisefahrzeug, also eher relativ kurze Reichweiten, irgendwo im Bereich von wahrscheinlich auch nur 200, 300 Kilometer im effektiven Fahrbetrieb. Und das ganze Packaging und sowas, das beißt sich, finde ich, mit dieser Annahme, dass da 90 bis 100 Kilowattstunden Akku drin sitzen.
Ich verstehe, was du meinst, aber ich würde jetzt auch nicht damit rechnen, dass es jetzt zum Beispiel wesentlich weniger als 80 sind. Mit den Verbesserungen im Packaging und Zellchemie, wo Porsche ja auch das viel vorangebracht hat, weil sie ist das ja nicht mehr so groß und ich glaube, das ist mit dem Grund, warum sie es auch verschoben haben, das Fahrzeug. Aber wir können viel spekulieren, wir müssen es einfach abwarten.
Ja, das ist richtig.
Es ist auch die Frage, woher sie diese Infos haben. Also kann schon so sein, aber kann auch ganz anders sein.
Richtig, ja. Vielleicht noch eine abschließende Info oder wo du gerade auch sagst, mit der Verzögerung und sowas, größtes Problem an der Sache sind wohl die Zulieferungen der Akkus. Porsche hatte ja voll auf Northvolt als Akkulieferant gesetzt Und Northvolt hat ja seit geraumer Zeit ziemliche Stabilitätsprobleme, sind in Insolvenz und alles. Also was wohl der Grund ist, warum Porsche sich da aktuell nach einem anderen Zulieferer umschaut und wohl Richtung Kettle und sowas halt geht. Aber ja, nichts Genaues weiß man nicht. Aber das ist wohl einer der größten Faktoren, der in die Verzögerung reinspielt.
Ach so. Ja, okay. Na gut. Sollen wir ein Wrap-up machen?
Machen wir ein Wrap-up.
Dann wrappen wir ab. Sagt uns doch, was ihr von einem elektrischen Sportwagen erwarten würdet. Also was muss der können? Gab ja auch von Honda mal dieses Konzept, was ganz klein und so MX-5-mäßig war. Und was ihr euch da vorstellen könntet für die nächste Generation. Und kommentiert fleißig und dann sprechen wir uns nächsten Monat.
Genauso machen wir es. Ihr habt ja jetzt gemerkt, ihr könnt euch darauf verlassen, wir sind jetzt pünktlich immer zum ersten Werksmontag im Monat für euch da. Also freut euch auf die nächste Folge. Man muss es ja betonen, ne, Clemens, damit das drin ist bei den Leuten.
Ja, ich finde es gut, dass du es nochmal betont hast. Es ist, ich hätte es sonst vergessen, ja. Wir sind immer Anfang des Monats mit einer neuen Folge jetzt gerade draußen und wir wollen das auch durchziehen.
Richtig, alles klar.
Also dann, bis zum nächsten Monat.
Macht's gut, auf Wiederhören. Tschüss.
Tschüss.